BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur BTO Refresh. Eine Erinnerung an frühere Folgen. Es gibt immer einen neuen Teil, nämlich den Teil, in dem ich sage, warum ich dieses Thema gerade heute wieder oder immer noch so relevant finde. Heute blicken wir erneut auf Donald Trump. Nein, nicht auf die Zölle, sondern auf einen anderen Fokus seiner Wirtschaftspolitik, nämlich die Geldpolitik. Bekanntermaßen lässt Donald Trump kein gutes Haar am Präsidenten der US-Notenbank Jerome Powell. Was sind seine Ziele? Was hat er vor? Und vor allem, was bedeutet es für die Inflation? Ich finde es spannend. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
Stell dir mal vor, du würdest jetzt grillen. Mit der Family, den Freunden und der Rügenwalder Mühle. Mühlenbratwurst, Hackröllchen Typ Cevapcici. Oder ganz neu, Mühlenbarbecuefilet Typ Hähnchen und Barbecue-Steak Typ Schwein. Einfach perfekt. Fast so wie in der Werbung. Nur besser, weil es echter Genuss ist. Du weißt ja, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Rügenwalder Mühle.
So we have a stupid person, frankly, at the Fed. He probably won't cut today. Europe had 10 cuts, and we had none. They call him too late, Powell, because he's always too late. Maybe I should go to the Fed. Am I allowed to appoint myself, Doug? I don't know. Am I allowed to appoint myself at the Fed? I do a much better job than these people.
Schon sehr lange ist die Geldpolitik der US-Notenbank Fed dem US-Präsidenten Donald Trump ein Dorn im Auge. In der vergangenen Woche postete er Folgendes auf seinem Social-Media-Kanal True Social.
Jerome, too late Powell und der gesamte Fed-Vorstand sollten sich schämen, dass sie dies den Vereinigten Staaten angetan haben. Sie haben einen der einfachsten und zugleich prestigeträchtigsten Jobs in Amerika und sie haben versagt und sie tun es weiterhin. Würden sie ihre Arbeit richtig machen, könnte unser Land Milliarden von Dollar an Zinskosten sparen. Der Fed-Vorstand sitzt nur da und sieht zu, also trägt er die gleiche Schuld. Wir sollten 1% Zinsen zahlen oder weniger.
Die aggressiven Taktiken des Weißen Hauses sind nichts Neues. Und auf den ersten Blick hat Donald Trump auch recht. Die US-Notenbank Fed ist unter den Zentralbanken der Industrieländer zunehmend eine Ausnahme. Er postet nämlich ein Bild mit den Zentralbankzinssätzen der Welt. Auf Platz 1 liegt für Donald Trump die Schweiz mit einem Zins von 0,25%. Japan ist auf Platz 3 mit 0,5% und die Eurozone auf Platz 9 mit 2%. Die Schweden liegen auf Platz 13 mit 2,25%. Und so geht es immer weiter. Bis er irgendwann mal bei den USA ankommt. 4,5%. Und das ist in der Tat der höchste weltweite Zentralbanksatz. Die USA sind nicht alleine. Nein, sie teilen dieses Schicksal mit Kamerun, Äquatorial-Neuguinea, Gabon, Guatemala, Israel, Mauritius, Norwegen, dem Kongo und Vietnam. Und dazu schreibt Donald Trump, da gehören wir nicht hin, wir sollten da oben sein. Und das kostet den US-Staat Milliarden an Dollar. Und das ist nicht nötig, denn wir haben keine Inflation. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Politiker versuchen, Einfluss zu nehmen auf die Notenbank. Sicherlich ist es ungewöhnlich, es so öffentlich und so plump zu machen wie Donald Trump. Aber die Einflussversuche gab es schon immer und wird es weiterhin geben. Donald Trump hatte zunächst überlegt, Jerome Powell, den US-Notenbankpräsidenten, zu entlassen. Er hat ihn übrigens selber in seiner ersten Amtszeit erst ernannt. Aber das wäre gar nicht so einfach und könnte durchaus zu einigen rechtlichen Schwierigkeiten führen. Aber auch so gibt es andere Möglichkeiten, wie man Jerome Powell unterminieren könnte, die in der Trump-Administration diskutiert werden. Eine Idee wäre es beispielsweise, den nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank Fed schon in diesem Sommer zu ernennen und ihm quasi Jerome Powell an die Seite zu stellen. dann wäre Jerome Powell eine lahme Ente und sein Nachfolger würde bereits jetzt beginnen, die längerfristigen Zinserwartungen zu setzen. Man spekuliert, dass Jerome Powell unter diesen Umständen vielleicht sogar früher zurücktreten würde. Aber egal, so oder so wäre klar, es kommt jemand in das Amt, der sehr nahe an der US-Regierung ist und der sicherlich eine starke Motivation hätte, die Zinsen Richtung 1% zu drücken. Die Frage ist natürlich, kann die US-Notenbank eigentlich die Zinsen wirklich senken? Die Wahrheit ist, das haben wir im Podcast schon mehrfach diskutiert, die Notenbanken können eigentlich nur die Kurzfristzinsen kontrollieren, die Tagesgeldzinsen. Sie können sehr schwer die Renditen von 10-jährigen Anleihen kontrollieren und die sind es aber, die Donald Trump und dem US-Finanzministerium so wehtun. Die Zinsen sind nämlich zu hoch, auch gestiegen aufgrund der Politik von Donald Trump. Natürlich gibt es Szenarien, in denen die Notenbank eine sogenannte Zinskurvenkontrolle einführt, das heißt im Prinzip festlegt, wie der Zins entlang der Laufzeit sein sollte. Die japanische Notenbank hat das mal getan. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Notenbank einen Kaufpreis für Anleihen festlegt und zu diesem Preis im beliebigen Umfang Anleihen aufkauft. So weit sind wir noch nicht. Ich persönlich glaube aber, wenn die Probleme mit den Staatsfinanzen weiter zunehmen, dass so etwas durchaus auch für die USA im Raum steht. Solange man das nicht tut, passiert Folgendes. Die Notenbank versucht die Zinsen zu beeinflussen, aber ohne Erfolg. In den 2000er Jahren beklagte sich Alan Greenspan, der damalige Chef der US-Notenbank, über das Problem, dass die Rendite 10-jähriger Anleihen sich nicht veränderte, obwohl er die kurzfristigen Zinsen immer wieder erhöhte. Ein Grund übrigens für die Immobilienblase. Und im vergangenen Jahr reagierte die 10-jährige Anleihe in den USA auf einen Rückgang der Kurzfristzinsen um 1 Prozentpunkt mit einem eigenen Anstieg um ebenfalls 1 Prozentpunkt. Also, die US-Notenbank hat letztes Jahr die Kurzfristzinsen gesenkt und in Folge sind die langfristigen Zinsen gestiegen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Notenbank erwartet hat und natürlich auch das Gegenteil von dem, was Donald Trump heute erwarten würde. Und warum sind denn die Zinsen gestiegen, obwohl die US-Notenbank Fed die Zinsen gesenkt hat, die kurzfristigen? Vermutlich deshalb, weil die Inflationserwartung gestiegen ist. Das heißt, die Märkte befürchten, dass eine lockere Geldpolitik zu einer Rückkehr der Inflation führt. Wir sehen also, man kann gut nachvollziehen, weshalb Donald Trump günstigere Zinsen haben möchte. Und in einem bestimmten Umfang wäre das sicherlich auch möglich. Wir sehen aber auch, dass die US-Notenbank mit Blick auf die Inflation und auch auf die von Donald Trump ausgelösten Risiken für die Inflation, Stichwort Zollpolitik, vorsichtig sein muss. So oder so dürfte die politische Einflussnahme auf die Notenbanken nicht nur in den USA zunehmen. Einfach deshalb, weil die Staatsschulden in weiten Teilen der Welt bereits außer Kontrolle geraten sind. Und was wird die Folge sein? Eine Antwort darauf gibt der in den USA lehrende deutsche Ökonom Thomas Drechsel. Titel seiner Studie: Estimating the Effects of Political Pressure on the Fed, a Narrative Approach with New Data. In dieser Studie kann man unter anderem dies lesen.
Ich stelle fest, dass politische Druckschocks die Inflation stark und nachhaltig steigern. Mein Verfahren kann diesen Effekt quantifizieren. Wenn der politische Druck 6 Monate lang um 50% so stark zunimmt wie unter Nixon, erhöht sich das Preisniveau in den USA um 8%. Während die Vorteile der Unabhängigkeit der Zentralbanken weitgehend anhand länderübergreifender Daten analysiert wurden, belegen meine Ergebnisse sie anhand von Daten aus einer Volkswirtschaft im Laufe der Zeit. Ich stelle fest, dass politische Druckschocks die Inflation stark und nachhaltig steigern. Zweitens, zu statistisch schwachen negativen Auswirkungen auf die Realwirtschaft führen. Drittens, zu Inflationsepisoden außerhalb der Nixon-Ära beigetragen haben. Und viertens, sich anders übertragen als standardmäßige expansive Geldpolitik-Schocks, indem sie einen stärkeren Effekt auf die Inflationserwartungen haben.
Vor allem der letzte Punkt ist wichtig. Die politischen Eingriffe erhöhen die Inflationserwartungen. Und das ist ein echtes Problem. Sind doch die Erwartungen besonders dann wichtig, wenn es um die tatsächliche Inflation geht. Ich dachte mir, das Gespräch lohnt sich angesichts der aktuellen Entwicklungen in den USA auf jeden Fall zu wiederholen. Und genau das machen wir jetzt.
Vertrauen ist eine harte Währung. Wenn Unternehmen Vertrauen verspielen, dann wird es in der Regel teuer und nicht selten geht es ganz schnell auch um die Existenz. Vertrauen aufzubauen ist langwierig und oft mit hohen Investitionen verbunden. Vertrauen zu sichern und zu rechtfertigen ist deshalb für Unternehmen essentiell. In der heutigen Welt können Unternehmen ihren Status von Sicherheit und Compliance aber nicht einfach behaupten, sie müssen ihn nachweisen. Vernta bietet Ihnen eine Plattform zur Automatisierung von Sicherheits- und Compliance-Prozessen. Vernta hilft Unternehmern und Unternehmen dabei, ihre IT-Sicherheits- und Datenschutzstandards automatisch zu überprüfen und einzuhalten. Die Plattform sorgt dafür, dass Firmen bestimmte Sicherheitsvorgaben wie SOC 2 oder ISO 27001 erfüllen, ohne manuell kontrollieren zu müssen. Das System von Vernta überwacht ständig, ob Sicherheitsmaßnahmen richtig umgesetzt werden, sammelt automatisch Nachweise und erleichtert Prüfungen durch externe Auditoren. Dadurch sparen Unternehmen Zeit und können ihren Kunden zeigen, dass ihre Sicherheitsstandards hoch sind und deren Einhaltung vertrauenswürdig ist. Vernta hat die Einhaltung von mehr als 35 Richtlinien automatisiert. Bis zu 90% der notwendigen Arbeit für Rahmenrichtlinien, darunter die neuesten europäischen wie der EU AI Act oder DORA, sind mit Vernta automatisiert. Damit sind Sie in Wochen statt in Monaten auditfähig und Sie sparen bis zu 85% der üblichen Kosten. Vernta lässt sich mit Ihrem Unternehmen skalieren und hilft Ihnen, die Einhaltung von Vorschriften kontinuierlich zu überwachen, das Risikomanagement zu vereinheitlichen und Sicherheitsüberprüfungen zu rationalisieren. Weltweit vertrauen bereits mehr als 10.000 Unternehmen auf Vernta. Buchen Sie noch heute Ihre Demo unter vernta.com/BTO. Mehr Informationen in den Shownotes.
Bevor ich zu einem Gespräch mit Thomas Drechsel komme, noch ein Hinweis für Hörerinnen und Hörer, die auf die gesamten Inhalte des Handelsblatts zugreifen möchten. Wenn Sie weiterhin bei den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen auf dem Laufenden bleiben möchten, können Sie sich das Handelsblatt jetzt, gedruckt oder digital, für 12 Monate mit 30% Rabatt sichern. Das Angebot finden Sie unter handelsblatt.com/BTO30 und natürlich auch wiederum in den Shownotes zu dieser Ausgabe.
Professor Thomas Drechsel ist Makroökonom und lehrt seit 2019 als Assistant Professor an der University of Maryland in den USA. Professor Drechsel hat an der London School of Economics promoviert und forscht vor allem zu Konjunktur, Geldpolitik und dem Zusammenspiel von Finanzmärkten und der Volkswirtschaft. Aktuell beschäftigt er sich in seiner Forschung mit der Einflussnahme von amerikanischen Präsidenten auf die Federal Reserve.
Sehr geehrter Herr Professor Drechsel, ich freue mich ausgesprochen, Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank, ich freue mich auf das Gespräch.
Professor Drechsel, Sie haben sich auseinandergesetzt mit einer Fragestellung, wo ich mir dachte, so, ist sie wirklich relevant? Beziehungsweise ist es eigentlich eine Frage? Sie haben mich gefragt, wie denn es um die Unabhängigkeit der Notenbanken steht und wie sich politischer Druck auswirkt. Das ist zumindest so meine Zusammenfassung Ihrer Überlegungen. Wie kommen Sie überhaupt dazu, diesem Thema zu beschäftigen? Was ist daran so spannend?
Ja, das ist ein Thema, das eigentlich schon länger existiert in der Volkswirtschaft. Und wir haben schon einige gute Erkenntnisse darüber, was die Vorteile von unabhängigen Zentralbanken sind. Die Vorteile, die kennen wir aus Studien, die verschiedene Länder miteinander vergleichen. In den 80ern und in den 90ern gab es einige wissenschaftliche Studien dazu und das ist relativ akzeptiert. Jetzt ist es aber so, dass durch höhere Staatsschulden das Thema von unabhängigen Zentralbanken wieder auf die Agenda gekommen ist. Die Versuchung ist groß von vielen Politikern, die Zentralbanken zu beeinflussen, um die Zinsen niedrig zu halten. Und insbesondere in den USA ist das Thema wieder auf die Agenda gekommen, denn Trump in seiner ersten Amtszeit hat sehr offen politischen Druck auf die Fed ausgeübt. Ich habe mir dann also angeschaut in meiner Studie, wie sich politischer Druck über die Zeit hinweg in den USA auf die Volkswirtschaft auswirkt. Also politischer Druck auf die Fed, was dieser mit der Wirtschaft macht. Denn wie gesagt, das Thema kennen wir aus Ländervergleichen. Das Thema ist auch sehr bekannt in Schwellenländern und so weiter, ist aber jetzt in den USA wieder aktuell. Genauer gesagt untersuche ich politischen Druck, den US-Präsidenten persönlich auf die Fed ausgeübt haben über die Zeit hinweg. Und das ist etwas Neues. Wie gesagt, wir kennen das aus Ländervergleichen. Ich schaue mir ein Land über die Zeit hinweg an. Eine große Herausforderung ist, dass man politischen Druck sehr schwierig messen kann. Politischer Druck kann auf verschiedene Arten und Weisen ausgeübt werden. Der kann persönlich ausgeübt werden in Gesprächen, der kann über Medien ausgeübt werden, in Hinterzimmern und so weiter. Ist also schwierig zu messen und schwierig zu quantifizieren und auch schwierig über die Zeit hinweg vergleichbar zu messen. Es gibt eine Studie, die hat sich Tweets von Donald Trump angeschaut und konnte zeigen, dass Donald Trumps Tweets über die Fed die Erwartungen von Finanzmärkten beeinflusst hat, also Preise von Optionen und so weiter beeinflusst hat. Ich wollte mir das über einen längeren Zeitraum hinweg anschauen. Und meine Idee ist die folgende. Ja, politischer Druck kann auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen ausgeübt werden. Aber ein Kanal, über den politischer Druck ausgeübt werden kann, ist über persönliche Gespräche. Das heißt, der Präsident kann den Fed-Chair anrufen, kann ihn ins Weiße Haus bestellen und dann persönlich sagen, wir brauchen jetzt niedrigere Zinsen. Ich will das so, machen Sie das. Interessanterweise bei US-Präsidenten, bei vergangenen US-Präsidenten, kann man deren tägliche Kalender einsehen. Das ist möglich von Franklin D. Roosevelt an bis hin zu Barack Obama. Für Donald Trump haben wir diese Kalender noch nicht, können wir auch vielleicht später noch drüber sprechen. Das heißt aber, wir können über einen längeren Zeitraum hinweg sehen, was welcher Präsident an welchem Tag zu welcher Uhrzeit gemacht hat. Und diese Kalender sind über die Zeit hinweg, haben die das gleiche Format, die sind sehr gut vergleichbar. Meine Idee ist die folgende. Ich sage, schauen wir uns doch mal an für verschiedene US-Präsidenten, wie oft die mit Personen von der Fed, insbesondere dem Fed-Chair, gesprochen haben. Ich bin also durch diese ganzen Kalender durchgegangen. Das ist teilweise recht einfach, weil für manche Präsidenten sind die digital verfügbar. Teilweise ist es recht schwierig. Da mussten meine Hiwis hier auch in verschiedene Bibliotheken und das alles händisch raussuchen. Es war also eine recht schwierige Datenerhebung. Ich habe jetzt aber die Daten und ich kann sehen, welcher Präsident hat wann, wie oft, wie lange mit Fed-Personen gesprochen. Und die Variation dort ist enorm.
Sie wollen natürlich sagen, es gibt eine Variation, ist schon klar. Aber eine Frage ist für mich so ein bisschen, viel Einfluss nehmen, zu versuchen. Man kann ja viel treffen, aber viel Treffen haben und trotzdem passiert nichts. Dann ist die Frage, wie haben Sie dann, das wollte ich wahrscheinlich gerade erzählen, aber wie haben Sie dann eigentlich die Wirkung bemessen? Also ist es dann so, wenn man viel Treffen hatte, dann sind die Zinsen gesenkt worden, weil ich nehme mal an, wenige Präsidenten werden für Zinssteigerungen sich ausgesprochen haben. Und die nächste Frage ist ja auch dann, und war das dann schädlich? Weil ich habe erst mal gerade gedacht, wir reden jetzt über die USA. Ich würde mal sagen, nehmen wir mal Japan als Extrembeispiel. Denn Japan kauft die Notenbank seit Jahrzehnten im großen Umfang Staatsanleihen auf. Über 50% der Staatsanleihen sind in der Hand einer Notenbank. Ich würde also sagen, wahrscheinlich gab es da auch Druck. Auf der anderen Seite würde ich sagen, gucken wir uns Japan an. Es gab keine Inflation, keine Hyperinflation. Kann man da eigentlich sagen, alles ist super. Also da ist mir die Frage so ein bisschen, kann man das wirklich so durchdeklinieren von viel Einflussnahme des Präsidenten? Die Fed gibt danach oder gibt nicht nach? Und dann gibt es dann auch einen negativen wirtschaftlichen Impact?
Ja, sehr wichtige Frage. Die Daten, die ich zu diesen Treffen erhoben habe, erstmal als reine Daten, sagen noch nichts über politischen Druck aus. Die zeigen erstmal, wie oft hat man gesprochen. Ich nehme diese Daten dann und kombiniere die mit historischen Erkenntnissen dazu, welche Präsidenten tatsächlich Druck ausgeübt haben und unter welchen Präsidenten die Fed auch eingeknickt ist. Die Daten dienen dazu, das vergleichbar über die Zeit diese Intensität der Treffen zu messen. Und ich verbinde das dann mit einer Analyse, in der ich im Prinzip sage, die Daten, die variieren aus allen möglichen Gründen, aber ich kann zu bestimmten Zeitpunkten sagen, diese bestimmte Bewegung in den Treffen ist durch politischen Druck ausgeübt. Das ist eine Identifizierungsstrategie, eine statistische Strategie, mit der ich quasi sagen kann, ich habe eine Zeitreihe, die bewegt sich aus vielen Gründen. Und in einem statistischen Modell sage ich dann, zu bestimmten Zeitpunkten bewegt die sich aus einem Grund. So restriktiere ich dann das Modell. Ich spreche vielleicht erst noch mal ein bisschen über die Daten als Rohdaten und dann komme ich dazu, wie wir die Effekte messen. Also die Daten selbst, die reine Anzahl der Treffen zwischen den Präsidenten und Fed-Personen, die variiert schon enorm. Wie gesagt, die kann aus verschiedenen Gründen variieren. Aber wir sehen zum Beispiel, dass unter Präsident Clinton, der 8 Jahre im Amt war, gab es nur 6 Treffen zwischen Clinton und Leuten von der Fed. Während Richard Nixons Amtszeit, die lief 5,5 Jahre, es kam ja dann der Watergate-Skandal und die zweite Amtszeit war zu Ende, da gab es 160 Treffen. Das heißt, rein deskriptiv gibt's schon mal riesige Variationen in den Daten. Wie gesagt, das muss nicht heißen, dass dort politischer Druck ausgeübt wurde. Wir wissen, unter Nixon gab es andere ökonomische Probleme. Es gab auch schon erhöhte Inflation, als Nixon ins Amt kam. Es könnte auch sein, Nixon hat gesagt, ich will, dass der Fed-Chair mir mal erklärt, was hier los ist. Das heißt, ich habe erstmal diese Zeitreihe, die ist an sich interessant. Wir sehen, wer hat wie oft gesprochen. Und da können wir was draus lernen, aber wir können nicht notwendigerweise daraus sehen, wo gab es politischen Druck und wie hat dieser die Volkswirtschaft beeinflusst. Was ich dann also mache, ist, ich nehme diese Zeitreihe, kombiniere die mit anderen makroökonomischen Daten in einem statistischen Modell, in einer sogenannten Vektorautoregression. Das heißt, ich habe die Zeitreihe von den Treffen, ich habe eine Zeitreihe von Inflation, eine Zeitreihe vom Bruttoinlandsprodukt, von fiskalischen Variablen und so weiter. Und dann erlaube ich diesem Modell erstmal, dass alle Zeitreihen von allen anderen Zeitreihen beeinflusst werden kann. Ich erlaube, dass alles voneinander abhängen kann. Und dann sage ich dem Modell, okay, es ist aber so, dass in bestimmten Zeitpunkten die Zeitreihe der Treffen zwischen Präsidenten und der Fed, dass die sich hier hoch bewegt, weil es politischen Druck gab. Ich komme gleich dazu, wie ich diese Zeitpunkte finde. Aber wenn ich dem Modell sage, zu diesen Zeitpunkten ist der Grund, quasi der Schock, der dieses System anstößt, der passiert, weil es dort politischen Druck gab, dann kann ich den Effekt von politischem Schock auf alle Variablen im System abschätzen. Das ist die Idee. Wenn alles von allem abhängt, kann man keine Kausalität herausfinden. Aber zu bestimmten Zeitpunkten kann ich dem System sagen, hier geht die Kausalität in eine Richtung. Die Zeitpunkte, die ich hier benenne, die ich dem Modell gebe, sind 2 Zeitpunkte im 20. Jahrhundert. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, meine Daten beginnen mit Franklin D. Roosevelt, gehen bis zu Barack Obama, also sind viele Jahrzehnte. Es gab 2 Zeitpunkte, bei denen wir wissen, der Fed-Chair hat sehr expliziten Druck vom Präsidenten bekommen und auch auf diesen Druck reagiert. Das sagen Historiker. Der erste Zeitpunkt ist unter Richard Nixon. Nixon ist ins Amt gekommen, hat den Fed-Chair Arthur Burns benannt als Fed-Chair. Die beiden kannten sich schon einige Jahre vorher. Arthur Burns war auch Mitglied der Republikanischen Partei. Die waren eng miteinander verbunden. Und dann wollte Nixon wiedergewählt werden. Die Wahl war 1972. Und dann hat er im Jahr 1971 sehr explizit gesagt zu Arthur Burns, du musst die Geldpolitik lockern um die Wirtschaft anzukurbeln, weil ich wiedergewählt werden will. Wir wissen, Nixon hat noch einige andere Dinge getan, um wiedergewählt zu werden. Das hat er sehr explizit gemacht, auch beim Fed-Chair. Wir wissen das aus verschiedenen Quellen. Das ist auch nicht neu in meinem Papier. Das wissen wir aus anderen Studien. Da Nixon die Gespräche im Weißen Haus aufgenommen hat. Also ich sehe in den Kalendern die Anzahl der Gespräche. Wir wissen aber aus den sogenannten Nixon-Tapes auch, was gesagt wurde. Und da sehen wir, dass er ganz konkret sehr starken Druck auf Arthur Burns ausgeübt hat und ihm ganz explizit gesagt hat, ich will wiedergewählt werden und deswegen will ich, dass du die Geldpolitik lockerst. Wir wissen es auch aus verschiedenen anderen Quellen. Zum Beispiel hat Arthur Burns ein Tagebuch geschrieben, in dem er die Treffen mit Richard Nixon beschreibt. Das ist die erste Episode. Die zweite Episode ist unter Lyndon B. Johnson. Von Lyndon B. Johnson wissen wir, dass er auch Druck auf die Fed ausgeübt hat. Wir kennen auch eine Episode, die an verschiedenen Stellen erwähnt wird, auch in der aktuellen Diskussion. Da hat Lyndon B. Johnson, der Texaner war und eine Ranch hatte in Texas, hat den Fed-Chair William McChesney Martin auf die Ranch eingeladen und hat ihn angeblich physisch sogar angegriffen und hat gesagt, ich will, dass die Geldpolitik gelockert wird, wir brauchen das, und hat ihn gegen die Wand gedrückt. Das heißt, diese beiden Präsidenten haben ganz klar politischen Druck ausgeübt. Ich sehe auch unter beiden Präsidenten, dass diese Anzahl der Treffen stark nach oben geht. Und dann sage ich dem statistischen Modell im Prinzip, diese Erhöhung in den Treffen kommt aus dem Grund politischer Druck auf die Fed. Hat die Fed darauf reagiert? Ja, unter Arthur Burns. Das wird diskutiert unter Historikern. Unter Arthur Burns, ich zeige da auch in meinem Papier zusätzliche anekdotische Evidenz, unter Arthur Burns wissen wir eigentlich, dass er da eingeknickt ist und die Geldpolitik tatsächlich gelockert hat. Unter William McChesney Martin, der von Lyndon B. Johnson den Druck bekommen hat, ist das noch umstrittener. Deshalb variiere ich auch in meiner Studie, welche Episode ich zu welchem Grad dort verwende. Aber die Nixon-Episode ist im Prinzip die klarste Episode.
Sie haben vorher Bill Clinton erwähnt. Bill Clinton hat Greenspan oder die anderen Typen von der Fed nur 6-mal getroffen in 8 Jahren. Das war natürlich auch eine einmalig gute Zeit. Ich meine, die Wirtschaft boomte, es gab die Economy-Boom, es gab Haushaltsüberschüsse beim Staat. Was soll man da bei der Notenbank vorbeikommen? Jimmy Carter hätte ich erwartet, dass der durchaus Druck ausgeübt hätte, weil der hat ja auch gelitten unter Inflation, hohen Zinsen, also da hätte ich das erwartet. Barack Obama hat sicherlich die Fed ganz oft getroffen, hätte ich mal tippt, wegen der Finanzkrise. Aber da waren ja kein Druck nötig, weil waren ja allein.
Audible präsentiert.
Sie sind nach dem Einschlag und dem Feuersturm gekommen.
Eine Vampirjägerin führt einen unerbittlichen Kampf.
Wenn du meiner Schwester was antust, stirbst du einen grausamen Tod.
Sie sterben nur, wenn man ihnen den Kopf abschlägt.
Höre das Audible Original Hörspiel Impact Winter. Jetzt nur bei Audible.
Macht man Druck nur aus Wiederwahlgründen oder macht man Druck aus übergeordneten Gründen? Also Johnson und Nixon mussten den Vietnamkrieg finanzieren. Also machen wir es fest an Personen oder machen wir es fest an Umständen, wäre meine Frage.
Ja, das ist eine wichtige Frage. Der Druck kann aus verschiedenen Gründen passieren. Der Präsident will wiedergewählt werden. Es gibt fiskalischen Druck. Es gibt andere Dinge, die in der Wirtschaft passieren. Das ist alles möglich. Ich sage auch dem Modell nicht, dass es in anderen Episoden keinen Druck gab. Es ist möglich, dass auch unter anderen Präsidenten auch aus anderen Gründen Druck ausgeübt wird. Ich brauche aber ein paar Episoden, wo ich mir ganz sicher bin, dass es hier Druck gab. Und die Nixon- und Lyndon B. Johnson-Episode sind die beiden Episoden, die eigentlich immer angeführt werden, wenn es ganz klar um Druck geht. Bei anderen Präsidenten wird darüber auch gesprochen. Es ist aber weniger klar, dass dies der Fall war. Es ist quasi in meiner Analyse erlaubt, dass es der Fall ist. Ich sage nicht, dort gab es keinen Druck. Ich benutze einfach nur die klarsten Episoden, um diese Analyse zu informieren, um dort Schärfe zu gewinnen in dieser Analyse.
Okay, jetzt haben wir verstanden, es gibt Druck mehr oder weniger. Spielt denn dieser Druck hinterher eine Rolle?
Ja, das tut er. Ich schätze mit dieser Methodik, mit den neuen Daten und mit der Vektorautoregression, in der ich diese Daten habe, dann, wie sich politischer Druck auf andere makroökonomische Variablen ausübt. Und was ich finde, ist, dass wenn sich politischer Druck auf die Fed erhöht, dass Zinsen fallen und Inflation ansteigt. Das Interessante ist, dass die Inflation relativ langsam, aber relativ stark über viele Jahre hinweg ansteigt und dass dieser politische Druck sehr geringe Effekte, im Prinzip Effekte, die man statistisch nicht signifikant finden kann, auf ökonomische Aktivität hat. Was sehr interessant ist, denn der Präsident will ja politischen Druck ausüben, im Falle von Nixon, um die Wirtschaft, um Aktivität anzukurbeln. Laut meinen Resultaten ist es aber nicht so, dass dieses Ankurbeln tatsächlich stattfindet. Was stattfindet, ist, dass Zinsen fallen, Inflation steigt, aber sonst wenig passiert. Wie kann das sein? Wir wissen auch aus anderen Studien, die sich die Effekte von genereller geldpolitischer Variation angucken, da wissen wir, niedrigere Zinsen typischerweise bedeuten höhere Aktivität und höhere Inflation. Und da gibt es diesen Zielkonflikt. Wie kann es also sein, dass niedrigere Zinsen, die von politischem Druck motiviert sind, dass die rein inflationär sind? Das kann passieren, wenn dieser politische Druck vor allem Erwartungen von Teilnehmern in der Wirtschaft, von Firmen und Haushalten beeinflusst. Ich zeige auch, dass der politische Druck die Inflationserwartungen sehr stark ansteigen lässt. Das heißt, die Leute, Haushalte, Firmen sehen, der Präsident fängt hier an, Druck auszuüben. Das beschädigt die Glaubwürdigkeit der Zentralbank. Es wird höhere Inflation erwartet. Entscheidungsträger ändern ihre Entscheidungen mit Blick auf die höheren Inflationserwartungen und das selbst erhöht die Inflation. Das ist der Wirkungskanal, den ich finde.
Sie sind ja echt eingestiegen in die Kalender der Präsidenten. Und ich meine, solange ein Präsident sich nicht öffentlich äußert, also wie Donald Trump, wenn Donald Trump jetzt twittert, ich tausche den Fed-Share aus und alles ist Mist, da verstehe ich das noch. Aber wissen Sie, wenn Sie in die Archive einsteigen, wahrscheinlich Leute gar nicht mitbekommen, wie oft Nixon sich mit den Birds getroffen hat.
Das ist richtig. Wenn diese Treffen komplett hinter verschlossenen Türen stattgefunden hätten, wenn sie komplett geheim gewesen wären, dann könnte dieser Wirkungskanal über Erwartung, den ich eben beschrieben habe, eigentlich nicht greifen. Deswegen schaue ich mir im Papier auch an, wie wurde über diese Treffen öffentlich berichtet? Und ich habe mir dann über die Zeit hinweg große Zeitungen, die Washington Post, die New York Times, das Wall Street Journal angeschaut, habe die systematisch durchsucht und zeige, dass in Zeiten von vielen Treffen auch die mediale Berichterstattung über diese Treffen und über politischen Druck ansteigt. Das heißt, ein komplett geheimes Treffen könnte dem Präsidenten vielleicht sogar geholfen haben. Denn ein komplett geheimes Treffen, könnte man vermuten, wäre so eine Art exogene geldpolitische Veränderung, unsystematische geldpolitische Veränderung, von denen wir wissen, die, wenn die Zinsen unsystematisch runtergehen, gibt es mehr Aktivität, aber auch mehr Inflation. Das heißt, wenn es komplett geheim gewesen wäre, könnte das sogar geklappt haben. Es wurde aber stark darüber berichtet, gerade unter Nixon. Nixon hat auch selbst versucht, zusätzlich zu den Treffen noch über die Medien die Fed zu beeinflussen. Er hat Gerüchte über Arthur Burns in der Presse verbreitet, dass Arthur Burns nach einem höheren Gehalt gefragt hat, was er offenbar gar nicht getan hat, laut Historikern. Er hat es auch noch versucht. Also es gab Berichterstattung darüber, es war ein großes Thema.
tolle Freundschaft, oder? Da wird man als Freund eingesetzt und hinterher kriegt man da den Druck und wird in der Öffentlichkeit. Okay, also soweit habe ich verstanden. Das heißt, im Klartext sagen Sie, okay, Druck, was ja nicht so wahnsinnig überraschend ist, führt zu lockerer Geldpolitik, die in bestimmten Umständen dann auch zu einer entsprechenden Entwicklung des Preisniveaus führt. Jetzt kommen wir auf die heutige Zeit. Ich meine, EZB können wir auch noch diskutieren. Ich persönlich würde glauben, auch auf die EZB wird Druck ausgeübt von namhaften Leuten, französischer Präsident zum Beispiel. Aber jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf die erste Amtszeit Trump. War das denn da schon ein Thema? Weil Trump hatte natürlich dann hatte die Corona-Pandemie gehabt. In der Corona-Pandemie hat der Staat Schulden gemacht. Die Notenbank hat mitgemacht. Jetzt weiß ich nicht, ob Druck erforderlich war von Trumps Seiten oder ob sie es nicht sowieso gemacht hätten. Wie war das denn da? Ist da aus Ihrer Sicht auch schon was geschehen, was im Prinzip das Vertrauen in die Fed geschwächt hat?
Aus meiner Sicht hat in der ersten Amtszeit von Donald Trump die Fed dem Druck gut standgehalten. Trump hat sehr starken Druck ausgeübt, vor allem öffentlich, vor allem über Twitter. Eine der bekanntesten Episoden war während der Jackson Hole Konferenz, dem berühmten Treffen von Zentralbankern 2019. Da hat Jerome Powell eine Rede gehalten und ich glaube, während oder kurz nach der Rede hat Trump getweetet, wer ist ein größerer Staatsfeind der USA, Xi Jinping oder Jerome Powell? Also er hat wirklich sehr aggressiv auf die Fed eingeschlagen über Twitter, aber die Fed hat meiner Ansicht nach dem Druck standgehalten und hat ihre Entscheidungen nicht in Antwort auf den Druck von Donald Trump ausgeführt. Es gibt eine Studie, die sich den Druck systematisch angeschaut hat. Diese Studie schaut sich an, was passiert in sehr kleinen Zeitfenstern um diese Tweets herum auf den Finanzmärkten. Und was die Autoren dieser Studie finden, ist, dass tatsächlich, wenn Trump tweetet, die Fed muss die Geldpolitik lockern, muss die Zinsen senken, dann gibt es auf den Märkten eine leicht höhere Erwartung von niedrigeren Zinsen. Das heißt, es gibt einige Finanzmarktteilnehmer, die nicht geglaubt haben, dass die Fed komplett unabhängig ist und die haben leicht eine Antwort der Fed erwartet. Die Effekte sind aber quantitativ nicht besonders groß. Das heißt, die meisten Marktteilnehmer haben erwartet, dass die Fed standhält. Einige Marktteilnehmer haben es anders gesehen. Das heißt, es hat die Erwartungen ein bisschen beeinflusst.
Jetzt haben wir doch den neuen Präsidenten, den amtierenden Präsidenten Biden. Ich meine, Biden hat ja Druck zur Wiederwahl, haben wir im Podcast auch schon besprochen, ist nicht so ganz sicher, ob er es schaffen wird. Hat eine hohe Inflation gehabt, Inflationsrate zurückgekommen. Es war die Erwartung schon lange, dass die Zinsen sinken in den USA. Die Fed hat das bis jetzt noch nicht gemacht. Übt Biden keinen Druck aus oder ist er erfolglos?
Sehr guter Punkt. Biden würde es sicherlich helfen, wenn dieses Jahr es eine Zinssenkung schon gegeben hätte oder noch gibt. Es gibt in seinem Umfeld auch einige Personen, die öffentlichen Druck auf die Fed ausüben. Zum Beispiel Elizabeth Warren schlägt eigentlich schon seit Jahren auf die Fed ein und hat auch in den letzten Monaten wieder häufig die Fed erwähnt. Es gibt einige in Bidens Umfeld, die das gerne sehen würden. Biden selbst hat deutlich gesagt, dass er die Unabhängigkeit der Fed respektiert. Und vor ein paar Wochen hat auch der Council of Economic Advisors, also der im Prinzip der Sachverständigenrat in den USA, der aber dem Weißen Haus näher steht, das ist hier Teil der Administration, dieser Sachverständigenrat, der hat eine Art Studie herausgegeben, ein White Paper zu den Vorteilen von der Unabhängigkeit von Zentralbanken. Das heißt, es gibt eine Betonung seitens des Weißen Hauses, dass Zentralbankunabhängigkeit respektiert wird. Wir wissen nicht, was in Hinterzimmern aktuell passiert. Und wir wissen auch, dass einige Stimmen in der Demokratischen Partei im Kongress den Druck ausüben und sagen, dass die Fed die Zinsen senken soll. An der Spitze und Biden selbst halten sich bedeckt beziehungsweise betonen sogar die Unabhängigkeit. Andere äußern sich über die Fed.
So, jetzt kommen die Wahlen. Ich meine, Donald Trump hat ja gemeint, wir haben es ja bei Ihnen davor zitiert, also ist das Szenario 1, wenn Trump gewinnt, dann wird die Geldpolitik in den USA übermäßig locker und treibt die Inflation an. Ist das das Szenario? Oder ist Szenario B nicht ein anderes, wo man sagt, egal wer von beiden gewinnt, gegeben die hohe Staatsverschuldung, das hohe Defizit in den USA, wird egal, wer am Amt ist, Druck ausüben auf die Fed, um das Staatsdefizit zu finanzieren?
Meiner Ansicht nach ist die Versuchung für jeden zukünftigen Präsidenten und für den zukünftigen Kongress groß, die Fed zu beeinflussen. Denn die Staatsverschuldung ist hoch, die Zinslast für den Staat ist sehr hoch und da könnten niedrigere Zinsen helfen. Das heißt, die Versuchung ist, glaube ich, für jeden gegeben. Was wirklich passiert, wissen wir heute nicht. Was wir allerdings wissen, ist, wie sich Trump im Wahlkampf bis jetzt geäußert hat. Und es gab Berichterstattung darüber, unter anderem vom Wall Street Journal, dazu, dass Trump fest vorhat, Jay Powell nicht wieder zu benennen als Fed-Chair und im Prinzip am liebsten selbst die Zinsentscheidungen treffen will.
Die transparente Abschaffung wäre das ja dann, der Autonomie.
Ja, genau. Wir wissen nicht, ob er das tut. Er sagt viel im Wahlkampf. Wir wissen nicht, was.
Wäre es denn rechtlich möglich oder ist, ich weiß wirklich nicht, ist es rechtlich so einfach möglich oder gibt es dann nicht einfach dann so viele Gesetze, dass einfach irgendwie Kongress und sonst was alles zustimmen müsste, um die Unabhängigkeit aufzuheben?
Das muss durch andere Instanzen durch, vor allem durch den Kongress. Dass er selbst irgendwie sich benennt als Fed-Chair, das halte ich im Prinzip für ausgeschlossen. Dafür gibt es noch zu viele Checks and Balances, die das unterbinden würden. Was aber nicht ausgeschlossen ist, ist, dass er jemanden benennt, der ihm wohlgesonnen ist und dass er diese Person dann auch durch den Kongress bekommt. Es sind ja auch Wahlen im Kongress, das darf man nicht vergessen. Wir schauen immer auf die Präsidentschaftswahl, aber es gibt die Wahlen im Repräsentantenhaus, im Senat. Wie die beiden Kammern dann aufgestellt sind nach der Wahl, das wird sich zeigen. Wie sehr Trump dann Nominierungen von verschiedenen Personen, unter anderem den Fed-Chair, durch den Kongress durchbekommt, das wird sich zeigen. Aber die Absicht hat er auf jeden Fall geäußert, dass er mehr Einfluss nehmen will auf die Entscheidungen in der Fed. Und wir wissen auch, dass er einen schwachen Dollar im Prinzip befürwortet und niedrigere Zinsen befürwortet. Er kommt ja auch aus dem Immobilienbusiness. Das ist jetzt sehr spekulativ, das damit zu verbinden. Aber wir wissen so, unter den Real Estate-Leuten, die lieben niedrige Zinsen. Er will einen schwachen Dollar. Er sagt viel, er hat die Absicht, was am Ende passieren wird, wird sich zeigen. Aber ja, basierend auf meiner Forschung bin ich da besorgt darüber, was mit der Unabhängigkeit der Fed passieren könnte. Unter Trump, auch unter anderen Präsidenten.
Aber mal ganz ehrlich, ich meine, ist die Unabhängigkeit die Norm oder ist die Abhängigkeit die Norm?
Global gesehen oder historisch in den USA?
Ja, wir können beides beantworten, wenn Sie es können. Ich meine, weiß ich ja nicht, aber Sie können, wenn Sie beide Antworten haben können, bin ich auf beide Antworten gespannt.
Die Unabhängigkeit ist ein relativ junges Phänomen. Das darf man nicht vergessen. Auch in den USA ist im Prinzip die Fed formell erst unabhängig seit den 50er Jahren. Da gab es den Treasury Fed Accord. Und in Folge der 50er Jahren gab es dann unter LBJ und unter Nixon enormen Druck, wo das total aufgeweicht wurde, diese Unabhängigkeit. Und in vielen anderen Ländern ist die Zentralbank erst unabhängig seit den 80ern, 90ern, 2000ern. Also es ist ein enorm junges Phänomen. In vielen Ländern ist die Zentralbank nicht abhängig und in den Ländern, in denen sie abhängig ist, auch erst in vielen Fällen seit ein paar Jahrzehnten. Also wenn man einen großen Schritt zurücknimmt, ist es eigentlich nicht die Norm. Aber niedrige, stabile Inflationsraten über viele Jahrzehnte sind auch nicht die Norm. Möglicherweise hängt das miteinander zusammen?
Ja, da würde ich sagen, naja, also bevor wir das Fiat-Geld hatten, glaube ich, waren schon über Jahrzehnte hinweg das Geld eigentlich relativ stabil im 19. Jahrhundert und so weiter. Ich glaube, der Inflationsschub, der wahre Inflationsschub setzt ja eigentlich jetzt ein im 20. Jahrhundert und dann vor allem natürlich auch mit der Aufhebung der letzten Bindung zu Gold.
Ich meine, das müsste man sich nochmal genauer systematisch anschauen. Also es war nicht so, dass es vorher keine großen inflationären Episoden gab. Es gab ja auch Länder, die in den Goldstandard rein sind, rausgerutscht sind.
Hugo und so weiter.
Länder, die nicht drin waren und so weiter.
Ja. Jetzt sind Sie ja, vielleicht zum Abschluss noch die Frage, jetzt sind Sie ja in den USA. Wie lange leben Sie schon in den USA?
Seit 5 Jahren.
Und wie ist es da jetzt so? Ich meine, wenn Sie jetzt auf die politische Diskussion blicken, auf die anstehenden Wahlen blicken. Ich hatte ja bei Ihrem Kollegen Professor Bachmann bei mir zu Gast, der hat vor ein paar Wochen gesprochen über seine Wahrnehmungen. Wie sehen Sie denn die Stimmung und wer, glauben Sie, wird die Wahl gewinnen?
Zugegebenermaßen ist das ein bisschen schwierig für mich zu beantworten, weil ich in Washington D.C. lebe und es schon eine kleine Bubble ist von politisch sehr Interessierten und auch vielen sehr progressiven, liberalen Leuten. Ich muss mir im Prinzip eingestehen, dass ich einen richtig guten Blick auf das Land persönlich gar nicht so bekommen kann.
Kompliment, dass ich dafür spricht, dass Sie da drin sind, aber Sie ja wahrnehmen und dahinter fragen. Was gibt es auch durchaus Leute auch in der Berliner Bubble, die glauben, es wäre so, wie es in der Berliner Bubble ist, wo es aber nicht der Fall ist. Also insofern ist das doch völlig fair. Sie sind also in einer bestimmten Bubble, aber Sie haben gerade angefangen anzusetzen, wo ich unterbrochen habe, um zu sagen, trotzdem nehmen Sie ein bisschen was wahr.
Richtig, ja. Ich glaube, da muss man sich immer bewusst sein, in welcher Bubble man sich möglicherweise befindet. Ja, also wenn ich versuche, den Schritt aus der Bubble rauszunehmen, nehme ich die Stimmung als angespannt wahr, vielleicht auch ein bisschen ausgelaugt. Ich meine, es sind zwei Kandidaten, die eigentlich viele Leute so nicht haben wollen. Beide Kandidaten sind sehr unbeliebt. Ja, viele Leute sind frustriert und hätten da lieber andere Kandidaten im Rennen. Also ich nehme es als angespannt wahr und entnervt und leider nicht so positiv. Zu der Frage, wer es machen wird, ganz schwer zu sagen. Aktuell, wenn man sich Umfragen anschaut, es ist ganz, ganz nah beieinander. Es ist noch ein paar Monate Zeit. Wir werden sehen. Es ist nah beieinander.
Und wir werden danach so oder so, da bin ich fest und überzeugt, sehen, wie die Notenbank Fed doch in die Rolle reinrutschen muss, des Finanziers des Staates, weil sonst wird das nicht funktionieren, weil die Staatsschulden ja außer Kontrolle geraten sind, würde ich schon fast zu formulieren. Ich glaube, ich kann mir schon so sagen.
Ja, ich meine, man kann hoffen, dass es Produktivitätswachstum gibt, dass es gutes Wachstum gibt und so weiter. Es ist nicht so, dass die Fed das alleine machen muss, aber ja, der Zusammenhang besteht und darüber muss man sich Sorgen machen, ja.
Professor Drechsel, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, die Ausführungen. Herzliche Grüße nach Washington in die Bubble und gerne mal eine Fortsetzung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Audible präsentiert.
Sie sind nach dem Einschlag und dem Feuersturm gekommen.
Eine Vampirjägerin führt einen unerbittlichen Kampf.
Wenn du meiner Schwester was antust, stirbst du einen grausamen Tod.
Sie sterben nur, wenn man ihnen den Kopf abschlägt.
Höre das Audible Original Hörspiel Impact Winter. Jetzt nur bei Audible.
So, das war's für heute. Die erste Ausgabe, die Premiere von BTO Refresh. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback, aber natürlich auch auf Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Am kommenden Sonntag geht es wie gewohnt weiter. Mit neuen Interviews, interessanten Gesprächspartnern und, wie ich hoffe, der einen oder anderen neuen Erkenntnis. Ich freue mich sehr auf Sie. Bis dahin alles Gute. Ihr Daniel Stelter.